Kette Hamburger Kolleg geht es um Figuren des Endes der Welt. Also das war der Arbeitstitel, also mit dem wir das Projekt haben anlaufen lassen. Apocalypse Now, Figuren des Endes der Welt. Da steckt schon einiges drin, eigentlich an Forschungsprogramm. Apocalypse Now bedeutet, dass die Apokalypse, ja, wir stecken in der Apokalypse, wir leben in apokalyptischen, ich glaube, man kann auch sagen postapokalyptischen Zeiten. Apokalypsen, eine weitere Implikation ist, dass die real sind, die sind wirklich, wir produzieren sie kulturell. Aber man darf nicht vergessen, dass das Welten tatsächlich untergegangen sind. Und das bedeutet natürlich, dass die Apokalypse nicht das Ende der Existenz schlechthin bedeutet, sondern auch der Beginn von etwas Neuem. Eine Welt geht unter, eine neue Welt beginnt und dann sind wir auch schon in der Postapokalypse. Und eine weitere Prämisse, die darin steckt, ist, oder eine weitere, eigentlich ein Forschungsvorhaben, ist natürlich der Begriff der Welt. Also wenn ich von Weltenenden spreche, muss ich mir klar machen, also was ist denn die Welt, wenn sie untergeht? Und von daher geben sich auch verschiedene Reichweiten einer Apokalypse. Man kann eventuell sogar von individuellen Apokalypsen ausgehen. Man sagt ja auch, für mich ging eine Welt unter. Aber sicherlich ist das Ganze dann auch anwendbar auf größere Gruppen, auf ganze Ethnien, Kulturen, Imperien, die von einer Apokalypse erfasst werden können. Das sind einige der Prämissen und das hat ganz wichtige Konsequenzen für das Forschungsdesign auch, wenn die Apokalypse nämlich echt ist. Dann ist sie zwar einerseits kulturell überformt, aber hat natürlich auch einen oder kann einen empirischen Kern haben. Und von daher ist es nicht ausreichend, dieses ganze Phänomen, diese Erzählungen, Bilderwelten aus einer geisteswissenschaftlichen Perspektive zu betrachten, sondern in einen Dialog zu kommen mit den Sozialwissenschaften, das denke ich ist relativ einfach einsichtig, aber auch mit den Naturwissenschaften. Und das ist auch die Grundidee eines Käthe Hamburger Kollegs, zumindest in der Förderlinie, in der wir sind. Es gibt ja zwei, also wir sind sozusagen in der Förderlinie 2, die dann eben die Transdisziplinarität stark macht. Und ein weiterer wichtiger Aspekt der Käthe Hamburger Kollegs ist auch die internationale Dimension, die für uns ganz, ganz wichtig ist, weil man natürlich Vorstellungen und auch Erfahrungen anderer Kulturkreise berücksichtigen muss, um den Eurozentrismus der klassischen oder der traditionellen Apokalyptikstudien zu überwinden.
Apokalypse ist natürlich jetzt auch ein Begriff, der mehrere Szenarien umfassen kann. Also auf der einen Seite so das Sterben von allen Leben auf dem Planet.
Genau.
Oder das kollektive Sterben der Menschheit. Wie weit gehen unterschiedliche Verständnisse und Auslegungen von diesem Begriff auseinander?
Das ist wirklich ein sehr, sehr breites Feld der Apokalyptik. Der Ausgangspunkt dieser Studien ist natürlich die westliche Tradition, um es mal so zu sagen, also die aus dem Christentum herauswächst. Aber Vorstellungen des Weltenendes gibt es natürlich viele. Es gibt ja natürlich auch Kulturkreise, die zyklische Vorstellungen haben. Also das Lineare ist ja eigentlich das Europäische dabei mit hereingebracht hat. Und für mich ist die Apokalypse, haben Sie ja gerade angesprochen, ist eben nicht das Ende der Existenz, sondern einer Welt. Und Welten, die muss man halt definieren. Also ich bin Lateinamerikanist und einer der Ausgangspunkte dieses Projekts war natürlich auch die Beobachtung, was passiert in Lateinamerika im 15., 16., 17. Jahrhundert. Da ist eine Welt untergegangen mit einem demografischen Kollaps und trotzdem gibt es natürlich Amerika weiterhin und in dem Sinne ist die Apokalypse eben nicht, und das unterscheidet die Apokalypse von anderen Formen einer Zerstörung, nicht einfach das Ende einer Existenz, sondern es beginnt etwas Neues. Aber in der Apokalypse, und das denke ich ist ganz wichtig, das steckt auch in der Etymologie drin, ist ein Moment der Offenbarung. Also es wird in diesem Moment etwas klar, es endet eine Welt und dieser Moment der Offenbarung bezieht sich darauf, dass einem klar wird, dass die Welt, so wie sie war, von Anfang an sozusagen einen Konstruktionsfehler hatte. Also dass der Keim des Untergangs sozusagen schon im Anfang steckte. Und diese Vorstellung ist jetzt eine spezifische, aber natürlich, das ist ja auch eines unserer Forschungsvorhaben, zu sehen, also wie sieht es denn jetzt in anderen Kulturkreisen aus, Lateinamerika, kann ich selber etwas dazu sagen, aber man muss natürlich auch mit den Kollegen, also der Ostasienstudien, mit Kollegen der Südasienstudien in Dialog kommen, um dann sich klarzumachen, also welche andere Vorstellungen von Weltenenden gibt es. Ich bin immer skeptisch, also gegenüber anthropologischen Konstanten, aber die Idee eines Denkens, das Ende der Welt, also das ist wirklich transkulturell. Natürlich verschieden und genau das ist auch eines der Forschungsvorhaben, dass man sich dann ansieht, also wie wirken sich diese verschiedenen Vorstellungen auch und wie kommt es auch zu Interaktionen zwischen diesen Vorstellungen.
Eine der ältesten apokalyptischen Erzählungen, die wahrscheinlich den meisten Menschen so geläufig ist, wäre das Sterben der Dinosaurier. Wie viele Apokalypsen gibt es eigentlich tatsächlich, also gibt es dazu überhaupt schon empirische Zahlen Oder kann man das überhaupt so in Zahlen fassen?
Die Apokalypse des Aussterben der Dinosaurier ist ja empirisch beobachtbar. Apokalyptisch wird das Ganze dann, also wenn wir sozusagen dann Erzählungen konstruieren, also wie das Ganze dann auch passiert ist. Also insofern ist eine Apokalypse nie einfach da. Das ist ja genau das, was die Sache so spannend macht. Die Apokalypse ist nicht einfach da, sondern die wird sozusagen dann auch kulturell überformt. Also wir generieren Bilderwelten, wir generieren Narrative, um dem Ganzen auch einen Sinn zu geben. Also insofern ist die Apokalypse ist der Effekt oder das Zusammenwirken eines tatsächlichen Ereignisses mit einer kulturellen Vorstellung. Und wenn Sie von davon ausgehen, kann man natürlich Apokalypsen auch retrospektiv sozusagen dann auch konstruieren. Obwohl gleichzeitig, ist mir ganz wichtig, es gibt tatsächlich auch historisch gesehen, es gibt natürlich auch apokalyptische Erfahrungen. Also wie gesagt, Beispiel jetzt Lateinamerika, Mexiko, wo 90% der Bevölkerung in einem Jahrhundert aussterben, ausgerottet werden. Das hat natürlich auch kulturelle Konsequenzen und das setzt sich natürlich auch im kulturellen Imaginarium fest. Also insofern kann man das jetzt nicht quantifizieren, aber soweit ich das jetzt übersehen kann, also haben eigentlich alle Kulturen eine Vorstellung, wie die Welt enden könnte. Und auch, also denke ich, das macht es auch spannend, es gibt natürlich auch ganz viele Vorstellungen, die Welt hat schon mehrfach geendet.
Die Forschung steckt natürlich auch noch so ein bisschen am Anfang, aber trotzdem würde mich interessieren, ob es schon möglich ist zu sagen, welche Unterscheidungen in den Erzählungen, die Sie gerade angesprochen haben, so im internationalen Kontext zu dem deutschen Verständnis eigentlich da zu finden sind.
Also ich würde sagen, dass Deutschland doch fest in die westliche Welt eingebunden ist, wobei ich da wieder auch mal, ich meine, der Westen ist ja auch so ein schwieriges Konstrukt. Also die USA sind natürlich ein ganz besonderer Fall, also das ist ja sozusagen, da steckt ja sozusagen schon von Anfang an das Apokalyptische drin, also man kann das ja auch in der heutigen Politik betrachten, aber ich würde sagen, das ist schon so etwas wie ein europäisches Imaginarium, eine europäische Vorstellung der Apokalypse gibt, die, ich glaube nicht, also dass es wesentliche Unterschiede zwischen Frankreich, Deutschland und Italien und so weiter gibt. Vielleicht, wenn nicht, aber das ist jetzt eher, glaube ich, eher nicht wissenschaftlich fundiert, eher so aus dem Bauchgefühl heraus, würde ich sagen, dass für Deutschland doch, kann man ja immer wieder feststellen, doch eine Tendenz zum Moralisieren besteht. Die Apokalypse ist ja nicht einfach ein Untergang, das kennt man ja aus vielen Filmen, Erzählungen, die Apokalypse kommt, dann kommt jemand und sagt, geht in euch, bekehret euch. Also das hat auch so etwas mit einer moralischen Dimension zu tun und das ist vielleicht etwas, also was Deutschland dann spezifisch macht. Lateinamerika, dazu kann ich mehr sagen, hat natürlich einen ganz anderen Erfahrungshintergrund. Ich habe es ja auch erwähnt. Ich glaube, man kann sagen, dass das Gründungsereignis, also die Conquista, aber vielleicht auch die Phase nach den Unabhängigkeitskriegen, also ja die großen genozidalen Kampagnen, also gegen die Indigenen stattgefunden haben. Also Lateinamerika ist apokalyptisch geprägt. Und ich würde sagen, man lebt sozusagen im Angesicht der Apokalypse seit 500 Jahren und glaubt, dass man in dem Sinne besser damit umgehen kann. Dass die sozusagen die soziale Kohärenz, also nicht die Art von diesen Ereignissen betroffen wird. Asien, das ist ein Forschungsauftrag von uns, also mein Asien, Ostasien, Südasien ist natürlich, kann man nicht in einen Topf werfen. Da gibt es andere Vorstellungen der Apokalypse und was mich dann immer fasziniert und das interessiert mich auch, also es scheint weitaus pragmatischer Umgang mit apokalyptischen Vorstellungen zu geben. Pauschal würde ich aber sagen, dass es schon so etwas wie eine Art der Globalisierung der Apokalypse, apokalyptischen Denken gibt, verbunden mit einem gewissen Kulturimperialismus. Kann man ja sehen, also egal wo man auf der Welt sitzt, also man kann sich in Netflix einloggen und man wird mit denselben apokalyptischen Narrativen sozusagen dann auch versorgt. Es gibt zwar die lokale Perspektive, das unterschiedliche, aber es gibt, glaube ich, mittlerweile schon so etwas wie einen globalen apokalyptischen Diskurs. Und in den fügt sich natürlich Deutschland auch ein.
Welche Funktion oder welchen Zweck hat dieser Diskurs eigentlich innerhalb einer Gemeinschaft? Und vor allem auch, warum sind sie immer wiederkehrend?
Eine ganz banale Antwort ist, also es gibt natürlich immer wieder Erfahrung der Apokalypse. Also wenn Systeme zusammenbrechen, also fundamentale Lebensweisen, das ist ja auch eine der Prämissen oder was mir auch ganz wichtig ist, die Apokalypse, wie gesagt, ist das Ende, aber auch ein Beginn. Aber dieses, das Neue unterscheidet sich wesentlich einerseits sozusagen von den Umweltbedingungen, aber auch in unserer Art und Weise des Zusammenlebens. Das sind dann Erfahrungen, dass es von einem Moment auf den anderen ist vielleicht übertrieben, aber dass es doch innerhalb kürzester Zeit sich fundamentale, die Art und Weise des Zusammenlebens ändert. Und von daher ist die Apokalypse natürlich auch ein, wird ja immer so dargestellt, die Apokalypse, das ist das, was absolut zu vermeiden ist. Das ist sozusagen das ganz Schlimme. Ich würde es eher auch umdrehen. Die Apokalypse ist ja auch eine Möglichkeit der Kontingenzbewältigung. Im Angesicht der eigentlich sinnloser Zerstörung bietet die Apokalypse auch eine Chance, also dem Ganzen dann auch Sinn zu geben, indem man Kausalitäten dann konstruiert, Schuldige identifiziert oder auch dann eben auch Szenarien für die Zukunft entwerfen kann. Also das, denke ich, ist eine Funktion des Apokalyptischen. Und dann ist natürlich auch Kultur, also Apokalypse ist auch ein kulturelles Phänomen, ist immer mit Politik verbunden. Also mit Apokalypsen kann man natürlich mobilisieren, demobilisieren. Aber ich denke eben auch, und das glaube ich ist auch eine der Beobachtungen, die man jetzt machen kann, dass das auch apokalyptisches Denken auch die Politik treibt, was einerseits ein Appell ist, etwas anders zu machen, also im Sinne einer Warnung, aber natürlich auch bestimmte Risiken dann birgt, also indem halt das Ganze auch zu Reaktionen führt, in die diese apokalyptischen Vorstellungen dann einfließen.
Bei der aktuellen Lage sieht man ja auch, dass diese Funktion auch ganz konkrete Auswirkungen auf praktische Umwelt und Lebensführung von Individuen und Kollektiven hat. Gibt es da noch weitere Auswirkungen jetzt jenseits von einer Politik reagiert drauf, wie Individuen oder Kollektiven von dem Verständnis der Apokalypse heraus praktisch dann Umwelt wahrnehmen oder ihre Lebensführung gestalten?
Ja, ich denke schon. Also das Problem also mit Covid ist ja natürlich, wir stecken noch mittendrin. Also das macht die Analyse natürlich also aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive natürlich schwierig, aus jeder wissenschaftlichen Perspektive. Man wird in einigen Jahren sehen, was eigentlich wirklich passiert ist und welche Auswirkungen das Ganze natürlich auch hat. Aber ich denke schon, wenn ich so den öffentlichen Diskurs verfolge, einerseits gibt es natürlich diese apokalyptischen Vorstellungen, es ist alles ganz schlimm. Da droht die Katastrophe, aber andererseits, da kann man ja doch immer wieder diesen Appell hören, es wird uns jetzt klar, dass das ja nicht einfach, das meinte ich ja vorher mit Kontingenzbewältigung, da ist nicht einfach etwas über uns hereingebrochen, sondern wir müssen sehen, also wie sieht es denn jetzt aus, also mit internationaler Mobilität, Reisen, Massentierhaltung. Also werden sozusagen jetzt in diesem Moment, wird vielen Menschen klar, ich glaube auf kollektiver, aber auf individueller Ebene, im Grunde genommen war der Fehler schon von Anfang an drin, in unserer Art und Weise zu leben. Und ich denke schon, es gibt diese Appelle, man liest es ja immer wieder, Corona hat Chance, also ein Ereignis, also das ganz gravierende Folgen hat, aber bietet auch die Chance, also sozusagen etwas, einen Zukunftswurf zu machen, der genau so die Krise, die wir jetzt haben, dann auch vermeiden soll. Also ich denke schon, dass das fundamentale Auswirkungen hat. Und das Spannende wird ja natürlich auch sein, also ist es jetzt sozusagen ein temporärer Einschnitt, dann würde ich sagen, okay, dann sind wir an der Apokalypse vorbeigeschrammt, oder ist es genau das, was ich vorher beschrieben habe, eine fundamentale Veränderung unserer Form des Zusammenlebens. Also Stichwort Social Distancing, ist es jetzt etwas, dass man halt sagt, okay, das ist jetzt in der Krisenphase, ist das nötig, oder wird sich das als eine neue Art und Weise des Sozialen dann durchsetzen? Und das ist genau die spannende Frage.
Corona ist natürlich jetzt so ein Kontext, der, glaube ich, allen präsent sein dürfte. Aber ein anderer Kontext, in dem apokalyptische Erzählweisen den meisten Menschen, glaube ich, auch geläufig sind, sind ja gerade amerikanische Hollywood-Filme.
Ja, ja.
Und dort geht es ganz häufig dann um kriegerische Auseinandersetzungen, um knappe Ressourcen oder um Ehre und Stolz. Also verschiedene männliche Stereotypen kommen da immer wieder besonders hervor. Ist das eigentlich ein typisches Phänomen der Apokalypse, also dass dieses Bedürfnis, andere zu dominieren?
Die Apokalypse ist ja in dem Sinne auch, wenn wir jetzt mit dem Kontext Amerika sprechen, das ist ja, die Apokalypse ist ja sozusagen auch der Moment der Offenbarung, wer ist denn wert, gerettet zu werden. Also das ist ja dann, und dann kommt man natürlich in diese ganzen Maskulinitätsdiskurse. Also wer ist sozusagen Manns genug, also um sich in diesem Moment dann auch durchzusetzen. Also die auch ein Forschungsauftrag, also mal zu sehen, also wie ist das Ganze sozusagen dann auch noch gegendert. Aber natürlich, also diese ganzen Überlebensszenarien, da ist es natürlich, also da kommt es ja dann auch Agentialität und diese ganzen Geschichten kommen dann mit auch ins Spiel. Und die Apokalypse ist ja, denke ich, gerade also aus einer amerikanischen Vorstellung, das sind ja die Elected, also nicht, es wird ja nicht jeder gerettet, sondern es kommen sozusagen nur diejenigen in Frage, die sich dann auch bewährt haben oder von Gott auserwählt wurden. Und das, glaube ich, macht so ein Spezifikum des amerikanischen Diskurses aus, obwohl ich jetzt so sagen muss, also das war auch einer der Ausgangspunkte, was mich für das Thema fasziniert hat. Man wird ja seit seit Jahrzehnten also mit apokalyptischen und postapokalyptischen Szenarien bombardiert. Also wenn man sich, ist ja nicht nur Hollywood, also man kann ja auch nach Netflix gehen. Es ist ja fast schon eine Herausforderung, etwas zu finden, was nicht zumindest einen apokalyptischen Einschlag hat. Allerdings finde ich es wirklich spannend, wenn man sich das so ansieht, also diese ganzen Katastrophenfilme, Katastrophenszenarien, gibt es zwar immer noch, aber ich würde jetzt sagen, was man verbreitet findet, sind ja diese postapokalyptischen Szenarien. Also wir stellen uns schon vor, es ist schon passiert. Also es geht dann gar nicht mehr darum, das Ganze abzuwenden, sondern wie lebt man denn nach der Apokalypse? Und die Vorstellungen sind halt grundsätzlich dystopisch geprägt. Also ich kenne ganz, ganz wenige Beispiele, wo man dann sagen kann, es gibt ein apokalyptisches Ereignis und es tut sich so etwas wie eine Utopie auf. Vielleicht ist es natürlich auch in einer kulturellen Umsetzung dann auch nicht so spannend, also, aber ich denke schon, dass das eine gewisse Grundstimmung also der Zeit dann auch widerspiegelt. Aber wie gesagt, Hollywood, Amerika einerseits ein Sonderfall, aber ich glaube schon, dass es so etwas wie eine Globalisierung der Apokalypse gibt.
Wäre dann also praktisch so die individuelle Problemlösungsstrategie sozusagen die globalisierende Überlebensstrategie oder gibt es da auch Narrative von einem gemeinsamen Überleben, also Zusammenhalt und Solidarität als Möglichkeiten mit Apokalypse, mit Postapokalypse umzugehen?
Ja, ganz sicher. Natürlich. Also ich meine, das kann man jetzt hier auch im Kleinen, es gibt ja diesen Appell an die Solidarität, also wie weit der fruchtet, also muss man mal sehen. Aber das ist natürlich, also mit dem Klimawandel, also kann man das ja ganz klar sehen, also dass da eben auch, ich meine, das ist einerseits eine Globalisierung eines bestimmten Diskurses, also hier geht es um den Untergang der Welt, aber gleichzeitig ist das, hat das natürlich auch eine Appellfunktion, also dass man die Einsicht, dass man dieses Ziel eben nicht in Europa erreichen kann, nicht in den USA, sondern auf einer globalen Ebene. Also insofern ist natürlich, also haben diese apokalyptischen Diskurse dann auch, bieten auch Lösungsansätze, um es mal so zu sagen.
Globale Herausforderungen, die auch globale Lösungen brauchen.
Genau.
Bräuchte es Ihrer Meinung dafür auch ein gemeinsames globales Verständnis von der Katastrophe oder Apokalypse, um auch in ein gemeinsames Handeln zu kommen? Oder würden Sie sagen, dass diese Vorstellung, die Sie da auch vorfinden bei dieser Forschung, dass die schon eigentlich sehr, sehr viel bewirkt und da jetzt nicht nochmal so ein gemeinsames globales Verständnis nötig ist?
Also ich würde es weitergehen, also ich würde sagen, ein gemeinsames globales Verständnis, also da bin ich sehr skeptisch darüber, weil das immer so eine Idee hat, also irgendeiner legt fest, welches Verständnis richtig ist. Und das ist im Bereich der Kultur ein bisschen schwierig. Es ist weitaus interessanter zu sehen, versuchen zu verstehen, dass die anderen das anders sehen, also sich darüber zu verständigen. Also wie gesagt, also das ist jetzt immer noch etwas für mich nicht so ganz klar, weil wir dann noch nicht Zeit hatten, das zu erforschen. Aber wenn man sich jetzt mal Asien ansieht, Lateinamerika kenne ich, wie gesagt, dann gibt es offensichtlich andere Vorstellungen. Und ich glaube, für Lösungsansätze ist es nicht wichtig, sozusagen alle auf Linie zu bringen, sondern im Gegenteil zu sehen, also wir sind auf verschiedenen Linien und wo kriegen wir Konvergenzen hin? Also insofern ist ein globales Verständnis weniger wichtig als, denke ich, ein globaler Dialog, ein Versuch, eben die Verschiedenheit der Vorstellungen des Weltenendes zu begreifen, um dann natürlich auch Maßnahmen koordinieren zu können, weil das ist natürlich nötig. Also globale Probleme brauchen natürlich globale Lösungen, aber nicht im Sinne, dass einer entscheidet, was ist diese Lösung, sondern dass das Ganze im Dialog entsteht und auch natürlich mit kulturellen Differenzen.